Vergeistern, der Alpine Podcast.
Wir tauchen ein in die Faszination der Berge und der Natur.
Wir stellen euch die großen Abenteurer und Grenzgängerinnen vor.
Wir bringen denkwürdige Momente und kulturgeschichtliche Hintergründe in euer Ohr.
Wir wollen euch begeistern. Ja, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute wieder dabei sind. Und hallo, lieber Tobias. Ich freue mich voll, dass ich heute wieder Folge aufnehmen darf mit dir.
Ja, herzlich willkommen und hallo von meiner Seite. Und ich glaube, ich sprich für alle, die dir, Barbara, heute da zuhören und lauschen. Ja, ich freue mich mega auf die Folge.
Das ist schön. Ich hoffe, das wird nicht enttäuscht. Dann starte ich gleich mit einem Stimmungsbild, das ich zeichnen möchte, damit wir uns alle gemeinsam in diese Situation bewegen. Stellen wir uns einmal vor. Wir haben da zwei Alpinisten, Mann und eine Frau, die steigen über eine weiße Flanke hinauf. Die Sonne strahlt, der Schnee glitzert. Wir würden sagen, das ist ein klassisches Traumtagerl. Übrigens ein sehr beliebter Hashtag, Traumtagerl, habe ich mittlerweile gesehen. Also ein Traumtagerl. Doch, die Tour ist weit, der Hang ist hoch. Und das Glitzern und das Leuchten des Schnees ist wirklich sehr, sehr hell. Es folgt großes Gipfelglück und auch noch Abstiegsfreude. Und dann kommen die beiden wieder froh in einer Hütte an. Sie haben gebräunte Gesichter. Die sind auch leicht gerötet, da man an derartigen Tagen wohl kaum genug Sonnencreme schmieren kann. Und sie haben strahlende Augen, voller Freude über die Erlebnisse, die an diesem Tag geschehen sind. Das waren wirklich Erlebnisse, so schön wie aus einem Fotoprospekt über die Alpen. Doch in der Nacht wacht dann einer von beiden auf. Er hat irgendwie voll starke Schmerzen an beiden Augen. Und irgendwie hat er auch das Gefühl, dass er ein bisschen schlechter sieht. Er kann das nicht genau sagen, es ist ja finster in dem Lager, wo er ist, aber irgendwie komisch. Er hat auch das Gefühl, dass etwas im Auge drin ist, irgendwie in beiden. Er meint, das muss er jetzt überprüfen. Und dann schleicht er sich doch leise, er ist ja sehr rücksichtsvoll, aus seinem Bett im Lager, hinaus und geht in den Waschraum. Dort schaltet er das Licht an. Ja, wir sind auf einer sehr modernen Hütte mit Strom. Und das Licht kommt ihm sehr, sehr grell vor. Und irgendwie schmerzt das Licht dann noch stärker an beiden Augen. Daher schaltet er das Licht gleich wieder aus. Doch was er in dieser kurzen Zeit gesehen hat, war, dass beide seine Augen auch noch ziemlich gerötet waren. Und eben mit dem Licht, das hat gleich nur mehr weh dann. Jetzt grübelt er, was denn das sein könnte. Hast du mitgegrübelt, Tobi, worüber wir reden?
Ja, ich habe die ganze Zeit schon gegrübelt und am Anfang war immer so, was könnte es sein, welche Zeit könnte es sein? Und ja, jetzt glaube ich, weiß ich, um was es geht. Es geht gar nicht um jetzt eine spezielle Zeit oder um irgendeine Besteigung, es geht um die Schneeblindheit.
Ja, genau. Genau. Weil einer der beiden ist halt ein bisschen ein Schussel und er hat leider seine Sonnenbrille im Auto vergessen. Weil er hat sie nur bei der Herfahrt, hat er sie oben gehabt und dann ja beim Rucksackpacken leider ohne Sonnenbrille. Das war natürlich fatal. Aber ja, du hast es richtig erraten natürlich. Es geht um die sogenannte Schneeblindheit, von der man doch bei recht vielen Expeditionsberichten, gerade auch aus früherer Zeit, wo das mit Sonnenbrillen etc. noch nicht so üblich war, hört. Dadurch, dass das irgendwie so ein geflügeltes Wort ist, man aber wahrscheinlich, oder viele Leute trotzdem nicht ganz genau wissen, was das eigentlich ist, habe ich mir gedacht, wir machen einmal eine kurze Folge dazu. Wir müssen ja unsere Themen
ja, voll spannend.
Bunt durchmischen.
Da bin ich echt sehr gespannt, weil, wie du sagst, man hört und kennt die Schneeblindheit und was man dagegen machen soll, also präventiv.
Das ist das Wichtigste natürlich.
Ja, ich persönlich war jetzt da noch nicht davon betroffen, also kann da nicht eigene Erfahrungen teilen, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da jetzt wirklich dahinter steckt. Also das tut mich schon sehr interessieren, muss ich sagen.
Ja, ich glaube zum Beispiel, dein Papa hat das schon mal erzählt, oder? Dass er das erfahren hat. Also früher, glaube ich, war das wirklich ein Ding. Also was ist dieser, Anführungszeichen, Sonnenbrand an der Hornhaut eigentlich? Wir sprechen jetzt auf professionellst von einer sogenannten Keratokonjunktivitis photoelektrica.
Das klingt schon viel gefährlicher als Schneeblindheit.
Das klingt voll wie ein Stromschlag. Wird oft auch Photokeratitis genannt. Man hört es schon raus, es klingt so lang und sperrig, aber im Prinzip sagt uns das, was vom Auge betroffen ist. Also der Keratoteil sagt, es ist die Hornhaut betroffen und Konjunktivitis ist immer Bindehautentzündung. Also diese beiden Teile sind betroffen. Und ja, nachdem der Hornhautschaden, sage ich mal, ein bisschen der ist, der mehr stört, wird das eben oft nur auf Keratitis beschränkt, eben Photokeratitis. Was sind das jetzt für Teile? Also ganz, ganz kurz auf Basic erklärt, die Hornhaut des Auges ist diese durchsichtige Schicht in der Mitte, die über dem Bereich ganz außen ist, der zum Beispiel blau oder braun sein kann im Auge. Also über der Iris zu sehen, vor der Iris. Man, dazwischen ist natürlich noch Vorderkammer etc., aber um sich das mal grob vorzustellen, also einfach äußerste Schicht in der Mitte im Runden. Und die Bindehaut, das ist außen herum, das ist diese dünne, glänzende, verschiebliche Schicht, die über dem Weißen des Auges ist. Und auch auf der Innenseite der Lider. Also quasi die äußere Schicht, aber außen herum, da wo keine Hornhaut ist. Ist das halbwegs verständlich?
Ja, ist gut soweit.
Genau, dass wir wissen, worum es eigentlich geht. Also wirklich eigentlich über die vorderen Schichten. Das ist eben, wie unser lieber Bergsteiger schon zu spüren bekommen hat, eine schmerzhafte Augenerkrankung, die sich durch ungeschützte Einwirkung von ultravioletten Strahlen entwickeln kann. Also das UV-Licht ist schuld, also der UV-Anteil vom Licht, das es bei uns gibt.
Also gar nicht die Helle vom Licht, sondern das UV-Licht.
Das UV-Licht, genau. Jetzt gibt es das Ganze nur so am Rande natürlich als Reflexionen vom Schnee, was halt für uns als Bergpodcast der relevante Bereich ist. Aber natürlich gibt es auch UV-Licht, zum Beispiel von Schweißlichtbögen, und dann sagt man halt statt Schneeblind, ja, das ist ein Schweißerauge oder verblitzt. Das wäre der gleiche Mechanismus. Oder es gibt auch so keimtötende UV-Lampen, was man daheim haben kann, wenn man irgendwas, oder auch im Krankenhaus, wenn man irgendwas sterilisieren möchte. Wenn man da zu lang reinschaut, kann das auch passieren. Aber wir werden uns jetzt auf Schneeblindheit natürlich beziehen. Diese UV-Strahlen können die Hornhautepithelzellen schädigen. Das heißt, die Zellen, die ganz, ganz außen oben drauf sind. Und auch dazu führen, dass sie sich dann nach mehreren Stunden so ein bisschen ablösen, eigentlich die oberste Schicht.
Okay, so eigentlich wie beim Hautsonnenbrand, wo dann irgendwann, man das nicht noch Stunden, aber vielleicht noch ein paar Tagen, die Haut, die äußerste Schicht dann so in so Flechten runtergeht.
Ja, also es wird auch tatsächlich in der Literatur häufig mit einem Sonnenbrand des Auges verglichen, ja.
Ja, du hast das eh vorher schon erwähnt, das habe ich sehr bildlich gefunden, ja.
Und dadurch, dass eben diese Epithelzellen abbröckeln, werden die darunter gelegenen Hornhautnerven freigelegt und auch geschädigt. Und das ist eben der Grund, warum er das so starke Schmerzen hat und diese Lichtempfindlichkeit und auch das Fremdkörpergefühl. Also das tut echt weh, für das, dass es nur so oberflächlich ist, also nur unter Anführungszeichen.
Also das eigentliche Problem ist dann, dass die ja beim Lichteinfall dann wieder ins Auge, also wenn es geöffnet ist, dass dann diese Nervenzellen freiliegen und die dann einen starken Schmerz übermitteln, oder was
genau,
ist dann?
Genau. Okay. Also das tut wirklich weh, generell Hornhautverletzungen auch aus anderen Gründen, auch wenn sie noch so klein sind, die spürt man immer extremst, weil man da halt so viele Nerven hat. Ich meine, das kennt ja jeder selber, oder wie empfindlich das Auge ist, wenn nur irgendwas drin ist, fühlt sich an, als hätte man da einen Felsklotz drin. Also übertrieben gesagt. Jetzt zurück zu unserem Alpinisten in der Hütte. Worunter leidet der jetzt also genau, dass wir das einordnen können? Ihr habt schon gesagt, er hat starke Schmerzen, eben wegen der freiliegenden Hornhautnerven. Dann hat er ein Fremdkörpergefühl, Das ist eben auch, weil diese obere Schicht freiliegt. Das ist ganz typisch, dass wenn die Hornhaut irgendeinen Schaden hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, hä, es ist irgendwas drin. Dann hat er ja gesehen, als er doch kurz das Licht angeschalten hat, dass die Augen ziemlich rot sind. Außerdem hat er auch gemerkt, dass er sehr lichtempfindlich ist. Also sogenannte Photophobie. Und die Augen rinnen und tränen und tränen und rinnen. Das hat er auch. Also er hat eigentlich somit die Hauptsymptome, die ich euch mitteilen wollte, hat unser lieber Alpinist natürlich alle gleich aufgefasst, damit er schön plakativ sich als Beispiel eignet. Wann beginnt das jetzt? Er ist ja in der Nacht nach dieser wunderschönen Fotoprospekt-Hochtour im Schnee am Gletscher aufgewacht. Typischerweise beginnen die Symptome ungefähr 6 bis 12 Stunden nach Exposition. Ich habe da nur ein bisschen herum recherchiert und so Zeiten und Hard Facts sind ja nie so ganz eindeutig. Ich habe dann in der Literatur auch gefunden, dass es theoretisch auch schon 30 Minuten danach bis 12 Stunden danach auftreten kann. Also wichtig ist, zeitversetzt.
Okay, das hängt von der Intensität dann ab oder ist das einfach von Auge zu Auge unterschiedlich?
Ich glaube, erstens von Auge zu Auge und zweitens, es ist immer je nachdem, wer wie welche Daten sammelt und aufbereitet. Also okay. Es ist aber im Prinzip ein bisschen zeitversetzt. Das ist, glaube ich, das, was wir mitnehmen können, also nicht sofort.
Mhm.
Sofort blendet und ist unangenehm und was auch immer, aber sofort danach ist es jetzt keine Photokeratitis.
Mhm.
Beschrieben sind diese Symptome, die ich euch auch gerade beschrieben habe, am Beispiel des Bergsteigers, übrigens erstmal schon von den alten Ägyptern. Das habe ich super lustig gefunden. Ja. Und die haben das nämlich auch Schneeblindheit genannt.
War da ein Gletscher auf der Cheops-Pyramide oder wie ist das?
Welcher Schnee? Aber die haben das beschrieben. Tatsächlich.
Ja, das ist sehr überraschend, jetzt sehr fortschrittlich. Da.
Ja, die waren halt sehr clever, genau.
Aber vielleicht ist ja beim Sand so ähnliche Effekte, dass der so Licht reflektiert.
Ja, ganz genau. Das habe ich dann, stimmt, das hätte jetzt noch fix sagen können, genau das habe ich auch gelesen, ja.
Mhm.
Also Sand reflektiert wohl nicht so viel wie Schnee, nehme ich mal stark an. Eben über diese Reflexion und diese Albedo, das Rückstrahlvermögen, das kennst du vielleicht, die Albedo-Rate, komme ich nachher eh noch zu sprechen.
Mhm.
Also ich schätze mal, dass die bei Sand nicht ganz so groß ist wie bei Schnee oder Gletscher, aber ja, das ist schon so.
Ja, dafür sind ja die alten Ägypter dann verhältnismäßig viel mehr im Sand als wir im Schnee ja. Und dann vielleicht kommt das zu ähnlichen ja. Effekten. Ja? Ja, kann ich mir vorstellen. Das,
ja, aber laut meiner Quelle haben sie es trotzdem schneeblind genannt.
Okay.
Noch ein kleiner Fun-Fact, auch wenn das sicher nicht sehr lustig ist für die Tiere. Auch Tiere können das haben. Zum Beispiel hat man das bei Schlittenhunden in arktischen Regionen beschrieben.
Okay.
Und auch bei Greifvögeln.
Aha.
Oder auch, wo ich es auch gefunden habe, dass Forscher das bei Pinguinen im lichtreichen antarktischen Sommer diese Erkrankung festgestellt haben.
Selbst bei Pinguinen?
Und auch Robben. Seelöwen und sogar Fische im flachen Wasser können betroffen okay. sein.
Das ist ja spannend.
Ja, man denkt irgendwie, die werden, ja,
ja, vor allem jetzt ein Pinguin, der macht ja echt nichts anderes, oder? Im Schnee und
ja.
Eis und wundert im kalten mich auch. Ozean umherschwimmen.
Ja, ich meine, wahrscheinlich ist seine Schwelle viel höher, aber irgendwann trotzdem mal. Ja, wurde gefunden.
Okay, und der Eisbär hat da jetzt den Jägervorteil, weil der hat das nicht und kann dann die schneeblinden Pinguine einfach sich holen.
Das ist interessant. Also in meiner Quelle, ihr habt jetzt auch nichts weggelassen, also in meiner Quelle sind genau diese Tiere genannt worden, die ich dir gerade genannt habe auch.
Ja, aber das war jetzt eine Fangfrage, Barbara. Eisbär und Pinguine treffen sich ja nie.
Ach so, haha, wer könnte ja die Robben fangen und die sind auch schneeblind, habe ich gesagt. Aber schön, so lustig, so ein Kindergartenschmäh. Aber Robben, Seelöwen und Fische im flachen Wasser, habe ich gesagt. Gut, nach diesem Kindergarten-Reinfall-Schmäh gehen wir jetzt weiter zum nächsten Punkt und schauen uns an, was da eigentlich passiert mit der Hornhaut. Und der UV-Strahlung. Es ist nämlich so, dass die Hornhaut ist im Normalfall bei uns ja transparent. Wenn man nicht gerade eine Erkrankung hat oder eine Narbe drauf, ist sie transparent und lässt Licht im sichtbaren Spektrum durch. das sichtbare Spektrum. Vielleicht erinnerst du dich noch an Schulphysik. Das ist ungefähr von 400 bis 700 Nanometer Wellenlänge.
Danke, dass du jetzt nicht nachgefragt hast, weil da wäre jetzt so geschwommen wie der Eisbär den Pinguinen hinterher. Das wäre nichts geworden.
Also nicht geschwommen. Also das im sichtbaren Bereich lasst sie durch. Macht ja auch Sinn, das braucht man ja, das muss ja noch seinen Weg durch das Auge machen, durch andere brechende Medien wie die Linse, um dann irgendwann einmal auf der Netzhaut im Pigmentepithel anzukommen. Also wir wollen ja was sehen, kurz gesagt, also logisch muss es durch. Jedoch das Licht im ultravioletten Spektrum von 10 bis 400 Nanometer wird absorbiert. Man hat in Tierstudien gezeigt, dass das Hornhautepithel nahezu 100% des UV-Lichts unterhalb von 290 Nanometer, also das ist dann der UVC-Bereich, wenn man es genau wissen will, absorbiert. Ja, ich meine, ganz genau welche Wellenlängen sind uns da, glaube ich, jetzt nicht so wichtig, aber man vermutet in jedem Fall, dass die UV-Absorption vom Epithel den Sinn hat, dass es einfach ein Schutz ist für die darunterliegenden Elemente, das darunterliegende Stroma und Endothel, also die anderen Teile von der Hornhaut, dass es das quasi auffangt, dass das Böse nicht weiter eindringt, wenn ich das jetzt so auf einfache Worte runterbrechen kann.
Und das heißt, wenn das jetzt richtig mitkriegt haben, das wäre dann das Licht, das kurzwelliger ist.
Genau, das wir eh nicht sehen. Ja. Genau, also UV-Licht.
Naja, es könnte ja langwelliger sein, aber es ist das kurzwellige, ne?
Ja, immer hart, weil du es jetzt sagst, das habe ich überlegt, ob ich das jetzt noch erwähnen soll, aber UV-Licht mit längerem Spektrum, aber trotzdem noch UV. Also unterm sichtbaren Bereich hat man gesehen, auch in Tierversuchen, dass wenn man das länger drauf strahlt, dass man dann damit schon einen Schaden auch in den tieferen Schichten verursachen kann.
Okay, ja.
Also es ist trotzdem auch für tiefere Schichten natürlich nicht gut fürs Auge, aber dieses UVC, das nimmt echt fast alles die Hornhaut auf, also das Epithel. Die springt quasi in die Bresche für die anderen und fängt es auf, damit es keinen Schaden mehr machen kann. Stelle ich mir jetzt so vor.
Ja, super. Danke, Hornhaut.
Danke, Hornhaut. Epithel sogar, ganz vorne, ja. Wie schon gesagt, der Grund dafür, dass das echt so extrem schmerzhaft ist, diese Photokeratitis, ist, dass eben das Epithel geschädigt wird, wie wir gerade gesagt haben, und dadurch der darunterliegende Nervenplexus freiliegt. Das haben wir eigentlich schon gesagt, aber noch einmal beim Mechanismus der Vollständigkeit halber. Jetzt, warum ist es so, dass man besonders im Hochgebirge besonders gefährdet ist? Und auch halt beim Bergsteigen im schneebedeckten Gelände, weil dort kann die UV-Exposition besonders intensiv sein. Das ist auf eine Kombination von ein paar Faktoren zurückzuführen. Einerseits ist in höheren Lagen die Atmosphäre dünner und die UV-Strahlung wird weniger gestreut. Andererseits hat man im schneebigen Gelände auch eine erhöhte Albedo oder Strahlungsreflexion. Erkläre gleich. Frisch gefallener Schnee kann einen Reflexionsgrad oder eben eine Albedo-Rate von bis zu 0,9 aufweisen. Das sind dann 90% Rückstrahlung. Albedo, das hat man also wahrscheinlich schon einmal gehört. Ich finde, das kommt voll oft so vor in der Klimatologie, wenn es um Klimawandel, Klimakatastrophe geht, ist das natürlich ein wichtiger Parameter, dieser Effekt der Erde, der Oberflächen auf der Erde. Das ist nämlich so. Also Albedo, ich glaube, du kannst es dir schon denken, was das Wort heißt. Lateinisch. Ja, es heißt weiß, also Albus ist weiß.
Albus Dumbledore. Ah,
genau, der hat auch einen weißen Bart. Und ich glaube, es gibt auch die weiß, dann heißt sie nicht Abies Alba.
Also ich habe jetzt schon in der Folge sehr, sehr viel gelernt. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Jetzt muss ich nur nachschauen, die Tanne, verdammt. Sonst schneide ich es raus. Jedenfalls, dieses Albedo ist ein Maß für das Rückstrahlvermögen von diffus reflektierenden, also nicht selbst leuchtenden Oberflächen. Man kann sie also auch als Reflexionsstrahlung bezeichnen. Und das wird eben als dimensionslose Zahl angegeben. Ich habe ja gerade gesagt, 0,9 bei Schnee. Und entspricht dem Verhältnis von rückgestrahltem zu einfallendem Licht. Also ja, um das nur mal zu erklären, am vorigen Beispiel, ein Albedo von 0,9 entspricht 90% Rückstrahlung.
Und weil du gesagt hast, mit Klima, da ist praktisch das Ziel, gute Flächen zu haben, die also eine hohe Albedo-Zahl haben, damit natürlich möglichst viel Sonnenlicht rückgestrahlt wird in die Atmosphäre, damit sich der Planet nicht noch weiter aufheizt, oder?
Ja, ich meine, das heißt, das Ziel ist ein bisschen, aber genau, das macht halt einen riesen Unterschied, wenn wir jetzt weniger schneebedeckte Flächen haben und die Polkappen schmelzen und so, genau, dann wird halt viel weniger Sonnenlicht wieder zurückgestrahlt, was natürlich erwärmende Effekte hat, ja.
Ja, zum Beispiel, wenn du weiße Dächer hättest auf Häuser, dann wäre das besser als schwarze, so.
Ja, stell dir jetzt die ganzen griechischen Häuser vor, da war man immer schon clever, oder, und wollte nicht zu heiß haben und hat die Häuser weiß gebaut. Damit das eben nicht absorbiert, so aufgenommen wird, ja. Aber eben, also im Schnee besonders hohe Rückstrahlung, prinzipiell ja gut fürs Klima, aber für die Augen von unserem lieben Bergsteiger, dessen Sonnenbrille im Auto liegt, nicht so optimalst. Er macht sich jetzt ja Sorgen und steigt dann doch ab. Seine Hütte ist praktischerweise quasi schon im Tal.
Und ja, was für ein Glück.
Geht dann doch zur örtlich ansässigen Augenärztin.
Oi, dann kriegt er sogar einen Termin.
Ja, er geht einfach hin. Ein Notfall hat er sich. Ja, er meint, er ist ein Notfall, weil es tut ja sehr weh. Aber guter Einwand. Was fällt jetzt dieser Augenärztin auf? Was man sich auch so merken kann, prinzipiell, wenn man am Berg meint, schneeblind geworden zu sein. Ihr fällt natürlich sofort auf, beziehungsweise fragt sie danach, dass beide Augen beteiligt sind. Wenn man jetzt wirklich nur an einem Auge die genannten Symptome hat, ist das wohl eher ein bisschen sehr unwahrscheinlich, dass das eine Photokeratitis ist, weil ich meine, man war ja mit beiden Augen im Schnee. Das heißt, da sollte man dann eher nach irgendeinem Fremdkörper suchen, der die Augenreizung verursachen könnte oder halt irgendeinen anderen Grund. Jedenfalls schneeblind ist prinzipiell beidseits. Außerdem fällt ihr auf, dass die Bindehaut, also das, was wir vorher gesagt haben, außen herum um die Hornhaut auch gerötet ist, eben durch die Reizung. Aber die Bindehaut, die geht ja auch unter die Lider weiter, die ist relativ geschont. Und auch an der Hornhaut ist ganz spannend, dass dort, wo das Lid immer drüber geht, ist die Hornhaut bestens. Da sieht man gar nichts. Ist auch logisch, weil das war ja nie in der Sonne, dieser Teil.
Also du meinst, der Teil, der, selbst wenn das Auge offen ist, noch unter dem Lid versteckt ist.
Ganz genau. Ja, macht ja Sinn, oder? War geschützt. Außerdem sieht sie natürlich auch, wie unser kluger Bergsteiger schon selbst bemerkt hat, dass die Augen extrem tränen. Es können auch die Lider geschwollen sein, das hat er nicht. Und was man auch oft sieht, sind oberflächliche Verbrennungen im Gesicht, also ein Sonnenbrand, weil meistens, wie schon gesagt, kann man da wirklich gar nicht genug schmieren in der Höhe. Und er hat natürlich auch leider ein bisschen einen Sonnenbrand.
Oh je.
Also auch schlecht. Heute geht es zwar um die Augen, aber die Dermatologen...
Sonnencreme auch nicht dabei gehabt, oder
doch,
wie?
Doch, aber nur der...
30er, oh nein.
Genau, die vom Strand, die 30er, so ganz eine flüssige, die hier runtergeschwitzt hat.
Oh je.
Ja, lauter Fails hat er sich geliefert. Wird nimmer passieren. Er ist schon so gestraft worden jetzt mit seinen Schmerzen.
Okay, aber anhand dessen jetzt sehe ich schon, es gibt da noch Hoffnung. Es gibt ein positives Ende.
Es gibt noch Hoffnung, ja, genau. Also was jetzt noch dazu zu sagen ist, kurz bei dem, was die Augenärztin dann noch sieht, ist, dass die Sehschärfe kann ein bisschen vermindert sein, aber auch normal, so oberflächlich. Aber wenn man ein bisschen schlechter sieht, ist das auch im Rahmen der Photokeratitis vereinbar. Es kann aber oft super schwierig sein, überhaupt einen Sehtest zu machen, weil das natürlich mega weh tut, das Auge aufzumachen. Und da kann sie Zaubertropfen tropfen und die Augen lokal betäuben. Also mit Augentropfen, mit Betäubenden. Ganz angenehm. Der Bergsteiger freut sich. Er möchte natürlich gleich diese genialen Tropfen mitnehmen und kaufen. Die kriegt er aber leider nicht. Weil das kann sie leider nicht machen, weil dann würde die immer tropfen und dann würde er gar nicht merken, wenn irgendwas schlimmer werden würde oder wenn er irgendwas reinkriegt oder wird sich das Auge selbst aufkratzen wieder. Also das ist leider ein No-Go.
Okay.
Aber er freut sich, dass es kurzzeitig besser ist. Außerdem, jetzt abschließend, was sie noch macht, bevor sie ihn nicht mehr zappeln lässt und sagt, was er dagegen machen kann, ist, dass sie ihm so einen Fluoreszin-Farbstoff eintropft. Das ist so ein Orange. Und das ist ganz cool, weil damit sieht man eben Verfärbungen an den Stellen des beschädigten Hornhautepithels, weil das färbt sich dann an, der geschädigte Bereich. Dann sieht sie eben, dass das an einigen Stellen abgeblättert ist und teilweise auch zusammenfließende größere Defekte schon bestehen, weil er ja sehr lang in der Sonne war.
Mhm.
Also der Bergsteiger und sie, wir sind uns sicher und wir auch, dass es sich eben um die genannte Photokeratitis handelt. Jetzt brauchen wir noch eine Therapie, oder? Mhm. Wollen wir ja wieder wegkriegen. Das ist nicht sehr angenehm.
Okay, also wird da wirklich was gemacht? Ich dachte, das sitzt man aus.
Naja, eigentlich ja. Also die Therapie ist, sagen wir mal, unterstützend.
Okay.
Das Coole am Hornhautepithel ist natürlich, dass es sehr, sehr cool, sehr, sehr schnell wieder zusammenwächst. Also man spürt alles immer extrem schnell, aber es heilt auch immer sehr schnell ab.
Hm.
Man sagt so 24 bis 72 Stunden.
Ja, echt? So schnell geht das da schon wieder?
Ja.
Hm.
Man kann aber zur Behandlung der Symptome unterstützende Maßnahmen, wie zum Beispiel Salben oder künstliche Tränen verwenden, also befeuchtende Augentropfen. Und wenn es ganz schlimm ist, und manchmal ist es echt oft schlimm, auch natürlich Schmerzmittel, also zum Schlucken, bis die Hornhaut wieder epitheliert, also bis das wieder zugewachsen ist.
Mhm.
Also zum Beispiel unser Bergsteiger, der kriegt da Augengel, was er stündlich in die Augen tut. Das ist einfach angenehm, kühlt, fühlt sich gut an, was reinzutun. Zum Schlafen bekommt er Vitamin A Augensalbe, ist ein bisschen fettiger, es bleibt dann länger, unterstützt die Heilung. Er hat halt leider auch so einen großen zusammenfließenden Defekt auf beiden Augen, weil es doch sehr lang war. Deswegen kriegt er auch ein örtliches Antibiotikum, also antibiotische Augentropfen. Das hat den Sinn bei größeren Defekten, dass man da auf keinen Fall irgendeinen Keim reinbekommt, weil das ist beim Auge halt immer sehr blöd. Das heißt, sobald man da größere offene Stelle hat, wird das antibiotisch abgeschirmt. Also für ein paar Tage tropft er auch ein Antibiotikum.
Mhm.
Ansonsten bekommt er nichts. Schmerzmittel bei Bedarf und diese schönen Lokalanästhetika, die Augentropfen, die er so gerne hätte, bekommt er nicht mit. Unser lieber Alpinist geht übrigens gleich zur Apotheke, weil er möchte sich natürlich die Sachen gleich besorgen. Außerdem ist ihm gesagt worden, dass er bis zum Abheilen von den Defekten also und von seinen Hornhautverletzungen quasi keine Kontaktlinsen tragen soll, damit es in Ruhe heilen kann.
Mhm.
Jetzt hat er schon wieder das nächste Problem. Wo ist denn jetzt wieder seine Brille?
Mhm.
Ja, aber der Klassiker, er findet sie dann doch. Auch im Auto, bei der Sonnenbrille. Alles verschusselt. Na, in jedem Fall ist gut, wenn man dann keine Linsen tragt, damit das in Ruhe schön heilen kann. Was erwartet unseren Bergsteiger jetzt? Seine Prognose also, er hat natürlich gefragt. Wir haben schon gesagt, zwischen 24 und 72 Stunden soll das Ganze abheilen. Immerhin, ist optimistisch, weil das ist echt nicht so angenehm. Er ist ja so ein bisschen so ein typischer, moderner, interessierter Mensch, recherchiert natürlich sofort selbst und schaut mal, ob das irgendwelche langfristigen Schäden bei ihm bewirken kann.
Und Dr. Google sagt, er muss sterben.
Na, Dr. Google sagt, er muss sterben. ChatGPT sagt, er soll einen Healthcare Professional besuchen. Na, also es gibt tatsächlich keine langfristigen Follow-up-Studien zu Photokeratitis. Aber es ist natürlich bekannt, dass längere, erhöhte, lebenslange UV-Exposition zu anderen Erkrankungen führen kann. Einerseits am Auge, wie zum Beispiel, dass man ein Pterygium, ein sogenanntes Flügelfell, bekommen kann. Das ist einfach so ein Stück Bindehaut, das über die Hornhaut wächst, ganz basic gesagt. Das ist halt auch blöd.
Hm.
Kann bis über die optische.
Jetzt das Flügelfell.
Ja, auf Deutsch ja.
Hm.
Und Pterygium auf gescheit. Das ist halt erstens blöd, wenn es über die optische Achse wächst, über die Mitte, weil dann stört es. Und kann außerdem so auch Kratz-Fremdkörpergefühle machen. Und kann auch die Hornhaut verziehen, dadurch, dass es da wächst. Das heißt, man hat eine Hornhautverkrümmung, die man eigentlich gar nicht hat. Und das ist halt auch blöd. Genau. Und natürlich auch die Haut freut sich nicht, Man kann ein malignes Melanom bekommen, also einen schwarzen Hautkrebs, oder auch ein Basaliom, ein Plattenepithelkarzinom. Also ganz viele nette Hautkrebsarten im Gesicht und eben auch im Bereich des Auges und auch häufig zum Beispiel an der Lidkante zu finden. Puh, noch einmal Glück gehabt, denkt sich da unser Bergsteiger.
Wollte gerade sagen, und das jetzt alles wegen einmal Sonnenbrille vergessen haben.
Ja, eben. Er denkt sich, boah, gerade nochmal Glück gehabt, aber das wird ihm nicht noch einmal passieren. Und der andere Bergsteiger, die Bergsteigerin, habe ich gesagt, ist auch sehr, sehr froh, dass sie zufällige Sonnenbrille doch nicht vergessen hat. Es war eigentlich auch nur ein Glücksfall, aber das ist halt doch ein bisschen organisierter. Die war nämlich schon im Rucksack. Aber eben, es sollte nicht mehr passieren. Deswegen möchte ich abschließend noch zur Vorbeugung von diesem unangenehmen Erkrankungsbild kommen. Photokeratitis ist natürlich absolut vermeidbar mit angemessenem UV-Schutz. Wenn man jetzt, so wie die Bergsteiger, in der Freizeit einer UV-Exposition ausgesetzt sein muss oder möchte, dann soll man unbedingt gut sitzende Sonnenbrillen tragen, die wirklich gut abschließen und auch über geeignete UV-blockierende Eigenschaften verfügen. Also eine gute Sonnenbrille halt.
Und der dunkle, oder?
Ja, dunkel genug, genau, und zertifiziert und halt auf der Seite auch, weil wenn es auf der Seite reinleuchtet, dann ist halt auch, bringt es halt auch nicht so viel. Wenn man jetzt, weil ich vorher gesagt habe, dass das Ganze auch Schweißern häufig passiert, also wenn man einer berufsbedingten UV-Exposition ausgesetzt ist, gibt es da natürlich, also eigentlich vom Betrieb Standardschutzmaßnahmen, an die man sich halten soll, die halt für die entsprechenden Tätigkeiten festgelegt wurden. Und bei Schweißern gibt es auch einen angemessenen Schutz, also einen Vollgesichtsschutz, wo man so die Schutzstufe einstellen kann. Also man soll sich einfach an die Schutzmaßnahmen halten. Weil das ist halt auch extra blöd, verblitzen. Und was ich noch gefunden habe, was ich voll spannend finde, es gibt bei den Inuit aus der Arktisregion, gibt es tatsächlich so ganz klassisch gestaltete Schneebrillen mit dünnen Schlitzen aus Materialien wie Karibu-Geweih oder Treibholz, um die UV-Strahlung zu reduzieren und Schneeblindheit zu verhindern. Also das schaut, ich habe ein Foto in den Shownotes verlinkt, weil ich das so eigentlich eine gute Idee finde. Es ist halt kein Glasel drin, dass das UV abfiltert, das hat man früher wohl nicht gehabt, aber es ist einfach quasi nur ein Mini-Mini-Mini-Schlitz und der Rest halt zu durch dieses Geweih.
Wie so eine Art Lochkamera oder so.
Genau, aber es ist halt ein Schlitz und nicht ein Loch, genau, dass man halt das Gesichtsfeld auf der Seite auch hat. Ja. Aber da hat man wohl als Bewohner dieser Region in der Omega schon gemerkt, dass das wichtig ist.
Also ist dann auch so, dass zum Beispiel jetzt Menschen, die ja doch schon tausende Jahre in ja dahingehend gefährlichen Regionen gelebt haben, also jetzt eben da in den Polregionen, wo halt viel Schnee und Eis war, dass sich da jetzt da auch nicht das Auge irgendwie ja schon besonders angepasst hätte. Also die sind genauso vulnerabel, wie wir das sind.
Ja, also hätte ich jetzt nichts anderes gelesen. Vielleicht wäre es bei uns für uns noch ein bisschen schlimmer, kann schon sein. Aber im Prinzip, die sind ja extrem hohen Dosen, musst du dir vorstellen, da stundenlang Sonne, ewigst lang im arktischen Sommer und der ganze Schnee und Gletscher.
Ja,
und
das ist, im Winter kannst du dann erholen.
Ja, also ich glaube, das schafft kein Hornhautepithel.
Ja, stimmt, das ist deshalb jetzt gar nicht bedacht, dass das ja im Sommer noch viel intensiver und länger ist, da ist ja dauernd nur Sonne.
Ja, eben, also da müsst ihr das Epithel, das Ganze dann irgendwie wieder reflektieren. Und soweit ich weiß, kannst du es auch nicht, weil es ist ja durchsichtig, also es soll ja durchsichtig sein, weil sonst sehe ich ja da nichts an der Stelle. Ja, unsere zwei Bergsteiger sind also gleich einmal am Weg, nochmal zu schauen, ob ihre Sonnenbrillen wohl eh gut genug sind und beschließen, sich beide eine neue zuzulegen nach diesem Schock.
Aha.
Ja, abschließend habe ich noch im Internet einen wunderbaren Merkspruch gefunden in englischer Sprache. Das ist ein super short Gedicht, was man beachten soll. Und zwar: In radiant light, eyes beware. Photokeratitis, handle with care. Wear sunglasses to shield from harm. Protect from UV's relentless charm. Ja. Habe ich spaßig gefunden. Also in diesem Sinne, Sonnenbrille tragen und viel Spaß am Berg.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Barbara. Das war echt mega cool, mega informativ. Ich glaube, allein durch das Wissen, was passieren kann, werden in Zukunft potenzielle Vergesser und der Sonnenbrille da weniger Probleme haben. Also das einfach dabei haben, weil wir jetzt wissen, wie schlimm das enden kann.
ja, hoffentlich. Ich meine, es ist jetzt nur, ich bin jetzt nur auf den Aspekt der Schneeblindheit immer eingegangen. Ich meine, es ist ja sowieso, also Sonnenstich, Kopfweh, das kommt ja alles nur dazu. Und logisch, Hautschutz ist auch extrem wichtig, das habe ich kurz gesagt. Also aufpassen.
Dahingehend habe ich jetzt noch gerade ein paar Fragen. Ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht so pauschal immer sagen, aber
Deine Fragen sind immer schwierig, ja? Tobi will es wissen. Weil, alles.
Was ja eine häufige Begleiterscheinung ist, wenn man ja sowas hat, ist so da, und jetzt einmal für mich da als landläufigen Skitourengeher bekannt, der Sonnenstich, also wenn man einfach so Kopfschmerzen hat, durch zu viel Sonne, spielt es da schon mit ein? Also könnte es praktisch so eine Vorstufe, die dann irgendwie dadurch erzeugt worden ist? Oder sind das grundlegend zwei verschiedene Sachen, die da jetzt nichts miteinander zu tun haben? Also diese Schneeblindheit und der Sonnenstich.
Also soweit ich weiß, sind es schon zwei unterschiedliche Dinge, weil einfach die Schneeblindheit vor allem die UVC-Strahlung ist, wie wir jetzt gesagt haben. Und der Sonnenstich ist eher Hitzeschaden durch langwelligere Strahlung.
Okay.
Und der Sonnenstich in jedem Fall, der wird durch diese Strahlung auf die Hirnhäute ausgelöst.
Ah, okay.
Also es ist tatsächlich, weil das klingt gleich so böse, aber eigentlich eine lokale Entzündungsreaktion der Hirnhäute. Und ja, wenn man sagt Hirnhautentzündung, das klingt gleich so böse. Das gibt es natürlich auch durch infektiöse Ursachen, was wirklich dramatisch sein kann. Aber diese Strahlung ist eben im Gegensatz zu kurzwelliger UV-Strahlung in der Lage, auch durch den Knochen der Schädeldecke durchgeht und dadurch die Hirnhäute überhaupt erst trifft, dass es überhaupt hinkommt. Weil sonst haben wir ja den Knochen und der hält das UV-Licht schon ab. Und grundsätzlich immer, wenn die Hirnhäute was haben, das hat oft ähnliche Symptome. Das ist halt Kopfschmerzen logischerweise, aber auch Übelkeit und Erbrechen und Schwindel. Und wenn das natürlich schlimmer wird, theoretisch kann man bis ins Koma fallen und Bewusstseinsstörungen.
Okay, also am besten in so einem Traumtagel eine Sonnenhirtel aufsetzen.
Ganz genau, ja.
Gut, dann hätte noch eine Frage, und zwar jetzt, du hast ja gesagt, ja, unser lieber Bergsteiger, der ist ja jetzt recht nah mit der Hütte an der Straße gewesen und ist da jetzt gleich einmal rauskommen. Es drängt sich natürlich die Frage aus, wenn das jetzt nicht der Fall ist. Das heißt, dass das jetzt dieser Abmarsch da von der Hütte oder wieder ins Tal zu kommen halt nicht so einfach ist und da mehr Zeit erforderlich ist. Man weiß nicht, ob es da jetzt Fälle gibt, aber müssen in solchen Fällen dann Leute wirklich gerettet werden? Oder kann man sich da selber noch ins Tal bringen? Irgendwann hängt da wieder von der Situation ab, aber vielleicht dahingehend, was passiert, wenn man die weiterhin dem Licht ausgesetzt ist? Also treten da dann ernste, bleibende Schäden dann wahrscheinlich ein, oder?
Also prinzipiell, also ob man gerettet werden muss, also ich würde sagen, man muss, also ihr wisst nicht, dass jetzt ein Helikopter kommt.
Also so tragisch ist es nicht, ich kann dann wirklich nur...
Aber tatsächlich tut das echt sehr, sehr weh. Also ich habe schon Leute gesehen, die wirklich mit Rettung und Schmerzinfusion ins Krankenhaus gekommen sind, weil sie sich verblitzt haben, also beim Schweißen das Gleiche, weil das natürlich gleich so ein bisschen ein Dramatikfaktor hat, oder beim Auge, es tut mega weh und ich sehe schlechter, da schreckt man sich natürlich sehr. Prinzipiell, wenn ihr jetzt weiter runtergehen müsst und da gut genug sehe und so, würde ich halt unbedingt mir eine Sonnenbrille von irgendwem erschnorren, dass ich da jetzt nicht weitere UV-Strahlung eben habe. Na, wahrscheinlich, Hornhautepithel heilt echt gut. Wahrscheinlich heilt sie trotzdem, aber es ist halt, es ist wie beim Sonnenbrand, oder? Also wenn ich jetzt die ganzen Pflegern Gel und Salbe und so sage, ja, Sonnenbrand, wenn ich jetzt irgendeine kühlende Lotion draufschmiere, ist es viel angenehmer, ich unterstütze das, schön. Aber wenn ich es nicht mache, wird es wahrscheinlich auch heilen. Und jetzt natürlich, weil ich gesagt habe, dass unser Bergsteiger diesen antibiotischen Schutz noch kriegt, das ist halt es ist ein Schutz, weil einfach bakterielle Keratitis jetzt zum Beispiel einfach blöd sein kann, weil dadurch kann man dann sehr wohl eine Narbe haben auf der Hornhaut, eine bleibende. Und dann habe ich halt in dem Bereich, wo die Narbe ist, immer trüb, kann man dann, das Gehirn kann das wahrscheinlich irgendwann mal ausblenden, also je nachdem, wo das ist, aber wenn das genau in der Mitte ist jetzt, in der optischen Achse und ich da eine Narbe habe, dann ist es so wie, jetzt stell dir vor, die klare Fensterscheibe hat halt irgendwo eine angelaufene Stelle und die bleibt dann da. Mhm. Also man möchte halt vermeiden, dass es sich infiziert, dass irgendein Bakterium da reinhüpft.
Mhm. Aber das heißt,
vielleicht passiert auch nichts, wenn man aufpasst, wenn man keinen Dreck reinkriegt, aber man möchte es halt nicht riskieren, oder? Weil man läuft da so nicht mit einer offenen Wunde herum und hupft den Dreck. Und
aber das heißt, in erster Linie ist der Schmerz natürlich stark und da, aber man muss ihn nicht überbewerten. Also es besteht Hoffnung.
Es besteht Hoffnung, genau. Es wirkt tatsächlich oft dramatischer, als es ist. Ich gesagt, das ist nicht zu schaden, aber es ist jetzt nicht so. Also oft sind die Leute richtig mega schockiert und denken da, oh Gott, die Augen fallen raus und was weiß ich. Also das nicht. Es ist einfach wirklich, weil die Hornhaut so gut innerviert ist, dass man das so extremst spürt.
Ja, wunderbar. Dann, ich habe keine weiteren Fragen mehr dazu.
Okay, na gut. Dann hoffe ich, dass auch sonst immer so viele Fragen offen geblieben sind bei den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Und sonst können Sie uns diese Fragen gerne schicken.
Genau, du kannst uns nämlich gleich erzählen, wie man uns denn so erreicht. Das ist eher eine wunderschöne Überleitung. Und ich verabschiede mich einmal.
Ja, dann sage ich danke an dich, Barbara, für echt diese sehr informative Folge. Und echt viel gelernt und fühle mich jetzt schon viel besser vorbereitet für die Skitour. Also danke von meiner Seite und auch ein großes Danke an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die da bis hierher fleißig mitgehört haben und hört noch gerade die letzten paar Sekunden, vielleicht eine Minute noch zu. Wenn ihr nämlich Fragen habt zu dieser Folge oder auch zu anderen Folgen, die ihr vorher mal angehört habt, dann schickt uns die. Ihr könnt uns ganz im Privaten eine E-Mail schreiben an kontakt@bergeistern.com oder ihr kommentiert direkt unter der Folge. Das könnt ihr machen beim Post auf Facebook oder Instagram, also der jeweilige Folgenpost. Oder ihr könnt es auch machen bei YouTube unter dort dem jeweiligen Folgenvideo. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn Fragen da sind, diese auch zu beantworten. Sonst, wenn ihr weiterhin bei uns auf dem Laufenden bleiben wollt über neue Folgen, dann wäre es schön, wenn ihr uns folgt, abonniert bei der Podcast-Plattform eurer Wahl und uns auch bewertet. Wenn ihr diese Folge toll gefunden habt oder eine unserer vorherigen Folgen oder schon ein sehr treuer Zuhörer seid und uns noch nicht bewertet habt, dann würde uns das sehr helfen. Bewertet uns. Und das erhöht unsere Sichtbarkeit. Also vielen Dank dahingehend schon an alle, die uns schon bewertet haben.
Ja, vielen Dank.
Und sonst gibt es natürlich noch unsere Website bergeistern.com. Auch dort gibt es ein paar Informationen zu uns, wie ihr uns erreichen könnt und natürlich einen Überblick über alle Folgen. Also danke von meiner Seite und ich freue mich ganz, ganz riesig auf die nächste Folge. Hoffentlich auch mit jedem und jeder von euch zu Hause unterwegs oder wo auch immer, hoffentlich mit Sonnenbrille.
Freue mich ja.
Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, bis bald.